HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Ein schöner Sonntagmorgen auf Barra Peninsula im Südwesten Irlands. Es ist eine kleine, bergige Halbinsel mit wenigen Wäldern, benannt nach der altirischen Fruchtbarkeitsgöttin Barra. Die Gegend hier sei geschichtsträchtig, sagt Peter Bernhardt, der seit 25 Jahren Mitglied der historischen Gesellschaft von Castletown Beer ist und seit Anfang der 80er Jahre auf Barra Peninsula lebt. In der Nähe erkennt man eine ovale Erhöhung auf einem Hang, der von einem Wall umgeben ist, ein Ringfort.
Das ist im Grunde genommen als Sicherheit, das ist so eine Art Schutzwall. So kamen die wilden Tiere nicht so hin, man konnte das besser verteidigen und die haben dann oben drauf gelebt.
Diese frühgeschichtlichen Ringwälle befinden sich oft auf Anhöhen. Sie werden auch Fairy Fort genannt und als Tore in die Welt der Feen angesehen. Der englische Begriff Fairy schließt alle Arten von Kreaturen in der irischen Mythologie ein. Kobolde, Feen und Elfen. Die Feen sind in dieser Gegend noch tief im Bewusstsein der Leute verankert, erklärt verschmitzt lächelnd Peter Bernhardt. Dann führt der 72-Jährige an einen idyllischen Platz. Vögel zwitschern, ein kleiner Bach murmelt unter einer Steinbrücke, der Berghang leuchtet in sattem Grün. Und mitten in dieser überbordenden Natur, überwuchert von Sträuchern, Moos und Efeu, steht eine Ruine. Die Familie, die hier lebte, wollte das Haus vergrößern, plante einen Anbau, eine Veranda, so geht die Legende. Ihre Nachbarn warnten, tut es nicht, ihr erzürnt die Fairies. Die Familie schlug alle Zweifel in den Wind, lachte über diese Schauergeschichten.
Da gibt es laut Erzählungen so viele mysteriöse Dinge, die sich da aufgetan haben. Unfälle, irgendwas ist verloren gegangen, die Gerüste, irgendwas ist passiert. Also so, dass sie gesagt haben, nee, wir können hier nicht weiterbauen. Und haben dann aufgehört und abgebrochen.
In einem Haunted House, einem Spukhaus, passieren Dinge, viele merkwürdige Dinge, und zwar so lange, bis das Haus wieder verlassen wird. Das heißt, auch Nachmieter bleiben von solchen Fairy-Entmietungsmaßnahmen nicht verschont, erzählt Mary Madison, die nicht weit von Peter wohnt und mit ihm befreundet ist, die Geschichte des Spukhauses weiter.
Finally, they rented it.
Am Ende haben sie das Haus vermietet an ein anderes Paar, die auch nicht an Fairies geglaubt haben. Sie waren erst ganz glücklich, aber dann fing es bei ihnen mit den Problemen an. Wenn sie zu Bett gegangen sind, haben die Türen geschlagen, die Fenster geklappert und so weiter. Und eines Nachts nahm der Mann eine Holzlatte und hat die Tür zugenagelt, sodass die Fairies die Tür nicht mehr öffnen konnten. Und mitten in der Nacht zog starker Wind auf und die Tür flog auf. Da haben sie ihre Koffer gepackt und sind abgereist. Und dieses Haus ist immer noch da und ist nun eine Ruine.
And that house is still there now, a ruin.
An vielen Häusern, so heißt es, sind besondere Fairy Paths, also Wege, wo die Fairies ihren Weg haben. Und den darf man nicht zubauen. Wenn das der Fall ist, dann fühlen die sich belästigt und machen dann so viel Schabernack. So Unfälle und dann bricht sich einer vielleicht ein Bein und fällt vom Gerüst und das nervt dann die Leute so, dass sie abbrechen. Oder, was ich auch schon gehört habe, dass dann ein Priester kommt und der macht dann die Austreibung. Wobei ich noch von keinem gehört habe, das ist mit Erfolg passiert. Ich glaube auch, das will man auch gar nicht.
Peter lacht bei dem Wort Exorzismus. So würde der ehemalige Grafikdesigner das nicht nennen. Zusammen mit seiner Frau Monika hat er seine Liebe zu Irland schon in den 60er Jahren entdeckt. Diese Insel hat ihn nie wieder losgelassen. Wenn man für immer hierher kommt, sagt der Deutsche, und der Natur länger ausgesetzt ist, die Stürme erlebt, die Regengüsse, die Naturgewalten, spürt man eine Veränderung. Als der Vater zweier erwachsener Söhne zum Beispiel an seinem Cottage eine Plattform für den neuen Gastank bauen wollte, kam sein Nachbar Paddy vorbei und kratzte unter dem Moos winzige Steinplatten hervor.
Ich glaube, eine ist abgebrochen. Eine war hier, eine hier und hier und da oben. Hier. Also eins, zwei, drei und dann war sie drin. Und Paddy meinte, da baust du nichts vor, denn diesen Pad haben auch die Fairies benutzt. Und wenn du die blockierst, sind die sauer. Er hat dann nicht gesagt, dann fliegt dir der Gastank um die Ohren. Das, so weit ist er nicht gegangen.
Die Plattform für den Gastank wurde feenkonform gebaut, blockiert also nichts, sodass Familie Bernhardt unbehelligt in ihrem kleinen Cottage auf Barra Peninsula leben kann.
Man will diese Geschichte, man liebt diese Geschichte, dass eben die Fairies haben ihr Recht und da darf man nichts dran rütteln und dann hat auch ein Priest nichts zu sagen.
As I stand on the hillside and I look all around.
Jedes Feld in Irland erzählt eine Geschichte. Über jeden Berg gibt es eine Legende. Jeder Fluss ist gesäumt von Sagen. Geschichten zu erzählen, ist die nationale Kunstform Irlands. So beschrieb Frank Delaney, Journalist und Autor des Buches The Last Storyteller, die Grüne Insel. Die unzähligen Mythen, Sagen und Legenden werden seit Jahrhunderten von Storytellern, Geschichtenerzählern wie Mary Madison am Leben gehalten. Mehr als 20 Jahre lebte Mary nicht auf Barra Peninsula. Dieses Lied, dass sie jetzt so hingebungsvoll singt, brachte sie nach Hause zurück.
To be back in the land that I love.
Heute lebt die 78-Jährige wieder am schönsten Fleck der Erde, den sie in diesem Lied besingt, erzählt den Leuten die Geschichten ihrer Heimat. Die nette alte Dame mit dem weißen Haar sitzt an einem runden Tisch in der Küche, die Hände vor sich gefaltet auf dem Tischtuch. Aus dem Fenster hat man einen wunderbaren Blick in die Landschaft, sieht bis zum Meer. Mary Madison schaut ihr gegenüber mit hellen Augen aufmerksam und aufmunternd an und lässt sich nicht lange bitten, eine Kostprobe ihrer Profession zu geben. Die Storytellerin erzählt eine Geschichte über Selkies, die sagenumwobenen Mischwesen aus Mensch und Robbe. Nicht weit von hier soll ein junger Mann im heiratsfähigen Alter gelebt haben, der eines Tages beim Fischen sah, wie die Robben aus dem Meer kamen und ihre Felle ablegten. Darunter erschienen wunderschöne Frauen, und in eine davon hat er sich sofort unsterblich verliebt. Der kecke Bursche versteckte flugs das Fell der Schönen, so dass sie nicht mehr zurück ins Meer konnte. So nahm er sie mit nach Haus.
Und in dieser Nacht war ein ganz schrecklicher Sturm. Und sie schüttelte sich vor Angst, weil sie jetzt an Land war und nicht im Meer. Er hatte ihr eine große Decke umgelegt, um es ihr gemütlich zu machen. Das Fell aber versteckte er auf dem Dachboden. Es hat nicht lange gedauert und sie ist sesshaft geworden. Sie war eine nette Frau. Und sie hat sich gut um ihn gekümmert. War schön. Hatte aber immer nasse Füße und Hände, wie die Seehunde.
Niemand bekam die Schöne je zu Gesicht, erzählt Mary weiter und die Spannung wächst. Die Jahre vergingen, 5 Kinder wurden geboren. Und eines schönen Tages entdeckte die älteste Tochter das Fell auf dem Speicher. Sie zeigte es ihrer Mutter, die es erkannte, überzog und ins Meer verschwand.
Als ihr Mann von der See zurückfuhr, verfolgte ihn die ganze Zeit ein Seehund. Und er hat dem Seehund in die Augen gesehen und sich gedacht, ich kenne diese Augen irgendwoher. Und als er zurück an Land kam, seine Kinder alleine stehen sah, wusste er sofort, dass sie ihr Fell gefunden hatte. Nun musste er sich selbst um seine Kinder kümmern. Aber er hat sich gefragt, wie er das schaffen soll, fischen gehen und sich gleichzeitig um die Kinder und das Baby kümmern. Aber wenn er morgens aufgestanden ist, hatte der Seehund schon viele Fische für ihn auf den Felsen platziert.
Mary Madison liebt diese Geschichten. Sie ist eine begnadete Erzählerin, die genau weiß, wo die Geschichte einen inhaltlichen Schlenker verträgt oder wo man lieber am Spannungsbogen arbeitet. Ihre Erzählweise gleicht einem Harry-Potter-Film für die Ohren. Bei Lenny ist das anders.
Are we all here? Yes. You are all very welcome to the National Leprechaun Museum. My name is Lenny and I will be your storyteller throughout the duration of the day.
Lenny ist Storytellerin im Nationalen Leprechaun-Museum in Dublin. Sie begrüßt die Besucher im Entertainment-Stil. Das Museum widmet sich der irischen Folklore und Mythologie. Lenny nimmt die Besucher mit auf eine Reise in die Anderswelt. Zuerst gibt es ein paar Informationen über das mythische Irland.
This is Ireland, Island of myths and legends, stretch back thousands of years, where history and mythology combine. Real places are linked to mythical palaces.
In einem dunklen Raum, wo Lichter an der Zimmerdecke tanzen, sich in der Mitte die illuminierte Karte Irlands dreht, wird man eingeführt in die irische Welt der Sagen und Mythen, in die Heimat von Kobolden und anderen Fabelwesen.
The Children of Lear. This concerns a local otherworld king called Lear.
Die Geschichte der Kinder von Lir ist eine der bekanntesten Geschichten Irlands. Sie erzählt von Lir, seinen vier Kindern und ihrer Stiefmutter, die die Kinder zuerst liebte, aber dann in vier weiße Schwäne verwandelte. Viele Jahrhunderte mussten sie nun als Schwäne verbringen, bis sie einem christlichen Missionar begegneten. Der taufte sie und sie konnten friedlich sterben. Es ist eine Geschichte aus der Zeit nach der Christianisierung. Sie vermischt magische Elemente wie Zauberstäbe und Zaubersprüche mit einer christlichen Glaubensbotschaft, die Freiheit von Leiden predigt. Das alles hören die Museumsbesucher vom Band. Dann taucht Lenny wieder auf und erzählt von berühmten Storytellern aus früheren Zeiten.
Und wenn der Shanaki zu dir kam, um Geschichten zu erzählen in deine Stadt und hatte dein Haus ausgesucht, warst du die Kim Kardashian des Tages. Und wenn er kam und die Geschichte erzählte, hast du ihm als eine Art Bezahlung zu essen gegeben und ihn gut behandelt.
Leider, so Lenny, waren alle Geschichten immer sehr traurig, kummervoll und herunterziehend, ähnlich dem irischen Wetter, und endeten nicht wie in anderen Märchen mit Glück bis ans Ende, sondern hier starben immer alle. Das musste sich ändern. Und so kam die Figur des Leprechauns ins Spiel.
So, we just use this leprechaun symbol as a means of making the stories.
Und so nutzten wir den Leprechaun als ein Symbol, damit die Geschichten etwas erfreulicher wurden. In Irland, wenn es 40 Tage geregnet hat und endlich kommt vielleicht die Sonne nach dem Regen, was haben wir normalerweise dann? Rainbow. Und was ist am Ende des Regenbogens? Ein Topf mit Gold.
Der Leprechaun ist eines der bekanntesten Feenwesen in Irland. Es heißt, dass er einen Topf mit Gold der Person vermacht, die es schafft, dem Leprechaun das Geheimnis des Ortes zu entlocken, an dem der Schatz verborgen ist. Dies gelingt aber nur, wenn man den Leprechaun fängt. Mary Madison, die Storytellerin von der Barra Peninsula, findet ihre Geschichten nicht im Museum, nicht in Büchern, sondern lässt sie sich von anderen erzählen.
Ich kann niemals eine Geschichte erzählen, die auf dem Schriftlichen beruht. Bei den mündlichen Geschichten werde ich nämlich an denjenigen denken, der mir das erzählt hat. Und die Feenwege zum Beispiel existieren. Und wir waren mit mehreren älteren Leuten unterwegs und jemand aus der Gruppe hat mir erzählt, dass sie früher die Feenlichter überall in der Nacht in den Bergen sehen konnten. Und als die Elektrizität kam, ging das weg. Und das hat die Umgebung verändert und die Fairy-Welt verärgert. Das müsst ihr verstehen. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Geschichten am Leben halten. Das sind wahre Geschichten.
And you see, it's very important to really keep these stories alive, because that's a true story.
Als Mary hierher zog und ihr Haus bauen wollte, hat sie selbstverständlich bei den Naturgeistern nachgefragt, was sie darf und was nicht. Sie haben keine Probleme hier, erklärt die resolute Pensionärin, von der sich das Gerücht hält, dass sie mit dem Auto von Iris nach Cork schneller fahren kann als alle anderen im Dorf.
Du musst mit den Naturgeistern übereinkommen und sie sagen dir alles und sagen dir auch, was du machen darfst. Und dann hast du keine Schwierigkeiten. Und ich hatte ziemlich Glück mit dem Haus. Aber du siehst, ich habe trotzdem kein Licht draußen an oder im Garten. Ich habe diese Lampen nicht, weil das verträgt sich nicht mit den Naturgeistern. Und ich mag hinausschauen ins Dunkle. Und dann sehe ich aufblitzende Lichter und ich weiß, sie sind hier.
Mary spricht nicht nur mit den Naturgeistern, sie kann auch Steine lesen, eine Art Wahrsagen. In einer Gegend, wo es so zahlreiche Steinkreise und Gräber gibt, scheint das naheliegend. Sie züchtet Mini-Ponys, Hühner und Pfauen, die um ihr Haus herumstreifen. Wenn eines dieser Tiere verschwindet, bittet sie ganz selbstverständlich Shawnee um Hilfe.
Oh Lord, I had my grandchildren here.
Oh Gott, ich hatte meine Enkelkinder mal hier. Und zwei meiner Pfauen waren verschwunden, 3 Tage lang. Und es gibt einen Gartenteil, wo Shawnee, der Leprechaun, wohnt. Und ich habe zu meinen Enkeln gesagt, kommt, lasst uns mal rüber zum Shawnee gehen, um ihn zu bitten, dass er die Pfauen zurückbringt. Und wir sind hingegangen und jedes Kind sah einen Teil des Leprechauns. Und es ist faszinierend. Sie waren noch so jung und haben noch nicht verstanden, dass sie da eine besondere Gabe haben. Einer sah den Kopf, der nächste sah Hände und Füße. Und das war für mich wirklich sehr faszinierend. Und wie auch immer, wir kamen zurück und wir saßen im Esszimmer und auf einmal hörten wir ein Pick, Pick, Pick am Fenster. Und die beiden Pfauen kamen zurück.
All of a sudden there was a peck, peck, peck on the window and my 2 peacocks turned up.
Man sieht Mary Madison ihr Alter nicht an. Sie wirkt jugendlich, energiegeladen, frönt an den Wochenenden noch ihrer Tanzleidenschaft. Daneben veranstaltet die resolute Dame einmal im Monat einen Erzählabend. Dort werden nicht nur Legenden, Sagen und Mythen zum Besten gegeben. Oft sind es auch halb erfundene, witzige Geschichten, die sie in ihrer ganz besonderen Art, mit ihrer fast kindlich wirkenden Stimme vorträgt. Mary erzählt, dass die Erzähltraditionen auf Irlands Inseln viel länger als irgendwo auf dem Festland überlebt haben. Wenn die Insulaner von einer Reise zurückkamen, wollten die anderen immer schon alle Einzelheiten darüber wissen. Inselmenschen lieben Geschichten, konstatiert die 78-Jährige. Im Archiv der National Folklore Collection lagern unsagbare Schätze der irischen Kultur. Es ist als eines der größten Archive für mündliche Tradition und Kulturgeschichte in Europa anerkannt, wurde im Jahr 2017 in das UNESCO-Register aufgenommen. Das Archiv sammelt Folklore und Volksbräuche aller irischen Gemeinschaften, erklärt Archivarin Claire Doohan.
So what we have here in the archive is both the narrative.
Was wir hier im Archiv haben, ist zum einen die wissenschaftliche Kunst, wie zum Beispiel die Geschichten, Gedichte und Lieder, aber auch die Kostüme und den Glauben der Iren. Unsere Sammlung stammt von der irischen Bevölkerung selbst. Das Material zu verschiedenen Themen stammt von Männern und Frauen aller Altersgruppen und auch von Kindern. Es geht hier um die Geschichten der Iren, aber auch um Feen und Leprechauns. Und man findet hier auch lokale Geschichten, etwas über Volksmedizin, über Hobbys, soziales Leben und soziale Kultur. Eine umfangreiche Sammlung, die wir seit 1935 gesammelt haben.
60.000 Titel mit volkskundlichem Bezug hat das Archiv hier. Die Archivarin versucht zu erklären, woher der Glaube an solche übernatürlichen Wesen kommt.
Es gibt Theorien, dass zum Beispiel Leprechauns und das kleine Volk von den ersten Menschen in Irland abstammen. Oder es gibt die Idee, dass sie spirituelle Wesen waren. Es fällt mir wirklich schwer, hier eine verlässliche Antwort zu geben. Wir müssen auch bedenken, dass diese Geschichten in einer Zeit entstanden sind, als die Menschen noch nicht auf Google, moderne Medizin oder moderne Technologie zurückgreifen konnten, um die Welt zu verstehen. Der Glaube und die Geschichten waren somit eine ganz menschliche und instinktive Weise, auf die Landschaft, die natürliche Welt und die Dinge, die um sie herum passiert sind, zu reagieren.
Claire Doohan geht in das gut gesicherte Archiv, in dem ein vollgefülltes, bis zur Decke reichendes Regal neben dem anderen steht. Mit riesigen Drehrädern werden die Regale auseinandergeschoben. Mit Gängen verschwendet man hier keinen Platz. Die Archivarin stellt die Box mit den Unterlagen über den Changeling, den Wechselbalg, auf einen Tisch.
Oh, this is the one I was telling you about for the fairies, the Changeling. So we're always so keen to have these opportunities to spread the word.
Wir möchten die Menschen dazu auffordern, etwas tiefer zu schauen und sich zu überlegen, Wozu dienten diese Geschichten damals? Es gibt viele Bereiche, die immer noch sehr unerforscht sind, wie zum Beispiel die der Feen. Da gibt es die Geschichten von den ausgetauschten Kindern. Es geht darum, dass Kinder durch Feen ausgetauscht wurden. Und wir glauben, dass dies dazu diente, den plötzlichen Kindstod zu erklären. Zu der Zeit damals war die Sterberate der Kinder sehr hoch. Es war schockierend und für Eltern sehr schwer zu verstehen damals. Und deshalb ist die Idee in ihnen gewachsen, dass sie eigentlich gar nicht tot waren, sondern von Feen geholt wurden. Und wenn man diese Geschichten nur oberflächlich betrachtet, sind das nur kleine, ungewöhnliche Geschichten, die man sich erzählt hat. Aber wenn man etwas tiefer blickt, dann waren es Fragen über das soziale Leben, welche sich unsere Vorfahren gestellt haben. Und sie haben diesen Glauben benutzt, um einen Sinn in diesen Ereignissen zu sehen. Das waren damals mitunter traurige und beängstigende Zeiten verglichen mit heute. Also sind das nicht nur einfach Geschichten. Man muss gucken, was wirklich dahinter steckt, um zu verstehen, worum es in der Geschichte geht. Was ist die Hoffnung? Was ist die Angst, die dahinter steckt?
Das ist Rotdorn. Das ist assoziiert mit Leprechauns und Weißdorn ist assoziiert mit Feen.
Kevin Woods, ein großer stämmiger Mann, steigt mit seinen Besuchern eine Steintreppe hinab in die Unterwelt von Garlingford. Hier in dieser Höhle beginnt seine Tour in die Welt der Leprechauns und Fairies. Der nach eigenen Angaben letzte Leprechaun-Flüsterer Irlands macht es spannend. Schließt umständlich das Vorhängeschloss auf, das die Holztür versperrt.
You're not nervous, are you?
Ihr seid nicht nervös?
Geht zurück! We can go in now.
Wir können jetzt reingehen.
Sichtlich zufrieden, dass er die vermeintlich vor der Tür lauernden Leprechauns vertrieben hat, beginnt er zu erzählen. Ein älterer Mann habe ihm vor Jahren kleine Knochen, 4 Goldstücke und einen kleinen Anzug von Leprechauns gegeben, die der in den Bergen gefunden habe. Damals habe er das als Unsinn abgetan, die Sachen aber in einer Vitrine ausgestellt. Irgendwann waren die Goldstücke verschwunden, tauchten erst wieder auf, als Kevin eine Wand reparierte. Er hat das Gold genommen und in die Berge getragen, wo es der alte Mann gefunden hatte.
Und als ich das erste Mal da hochgekommen bin, habe ich das erste Mal 3 Leprechauns gesehen. Sie saßen auf einem Felsen und haben miteinander gesprochen. Ich war vor Angst fast erstarrt und konnte mich nicht bewegen. Und sie sprangen vom Felsen und sind darunter verschwunden. Ich bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, ich habe 3 Leprechauns gesehen. Und sie sagt, ich solle das niemandem erzählen, weil ich sonst eingesperrt würde.
Entgegen dem Rat seiner Frau hat er es doch getan. Geglaubt hat ihm niemand. Also ist er noch einmal rauf. Dieses Mal fand er nur einen, mit dem er sogar sprechen konnte. Carrick hieß er und erzählte Kevin die Geschichte der Leprechauns.
Er hat mir erzählt, dass es mal Millionen von Leprechauns in Irland gab. Und heute gibt es nur noch 236. Das sind alle, die noch übrig geblieben sind. Carrick hat mir von den Bergen erzählt, die sie vor 15 Millionen Jahren erschaffen haben, und von der Eiszeit. Und dann von der Zeit der Druiden und Königreiche. Und dann von den Wikingern, die den Ort 2-mal niedergebrannt haben. Und das war das erste Mal, dass die Leprechauns in spirituellem Kontakt mit dem menschlichen Wesen gekommen sind und ihnen geholfen haben. Dann kamen die Angelsachsen, dann Cromwell und die Hungerkatastrophe. Und in dieser Zeit hat der Leprechaun-Geist dem menschlichen Geist geholfen. Und in dieser Zeit konnte man nicht wirklich sagen, was menschlich und was Leprechaun-Geist gewesen war. Beide waren miteinander verbunden.
Die traurige Erzählung endet ganz in irischer Storyteller-Manier damit, dass nach der Auswanderungswelle nach Amerika, Kanada und Australien die Iren nur noch ans Geld und Wohlergehen dachten und den Geist der Leprechauns vergessen haben. Und damit verschwanden auch die Seelen, sodass heute nur noch 236 Leprechauns existieren. Kevin musste etwas tun. Er hatte in den Bergen doch Carrick versprochen, Leute zu finden, die an die Leprechauns glauben, damit diese wieder mehr werden können.
their story in a book called The Last Leprechauns of Ireland.
Ich habe ihre Geschichte in dem Buch Die letzten Leprechauns von Irland beschrieben. Und während ich das Buch geschrieben habe, habe ich die EU über 6 Jahre genervt. Und dann ist es mir letztendlich gelungen, die Leprechauns als humane Wesen anerkennen zu lassen. Seit 2009 stehen die Leprechauns unter der EU-Habitat-Direktive, die Flora, Fauna und wilde Tiere schützt. Aus Brüssel bekamen wir 2009 die Verordnung zum Schutz der 236 Leprechauns überreicht.
Davon zeugen viele amtliche Schilder im Ort. Und diese Idee zieht natürlich auch die Touristen an. Genauso wie die Leprechaun-Jagd, die alljährlich im Mai im beschaulichen Garlingford veranstaltet wird. Es ist ein Volksfest, ein Massenspektakel im Auftrag der Leprechauns für einen guten Zweck, sagt breit grinsend Kevin Woods, der letzte Leprechaun-Flüsterer Irlands.